Hallo und herzlich willkommen hier. Ihr habt perfekt eingeschaltet. 18 Uhr ist es an diesem Donnerstag und ihr hört das Politradar. Heute mit Finja, hallo. Normalerweise wäre jetzt noch Hannah mit uns dabei, aber die hat gerade eine erholsame Zeit. Deswegen bin ich heute für euch zuständig. Und da fragen wir uns natürlich auch gleich, mit welchem Thema oder auch Themen wir uns heute beschäftigen. Ganz allgemein werden wir uns mit dem Thema des Rechtspopulismus beschäftigen, aber wir setzen ein paar unterschiedliche Schwerpunkte. In der Vorbereitung habe ich dann sehr viel über eine Frage nachgedacht, die ich jetzt hier auch gerne als Eingangsfrage formulieren würde und zu der ich einige unterschiedliche Aussagen gesammelt habe. Das ist eine einfach klingende, aber weniger einfach zu beantwortende Frage und zwar, was ist heutzutage eigentlich rechts? Ich habe schon mal zuvor überlegt, ob ich diese Statements, die ich jetzt gesammelt habe, einfach hintereinander wegsenden möchte und habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich denke einfach, hier und da bedarf es dann einer kleinen Moderation und deswegen sage ich auch jetzt schon mal vorweg, auch wenn hier unter anderem mit Mitgliedern von Parteien gesprochen wurde, beziehungsweise ich mit Mitgliedern von Parteien gesprochen habe, habe ich auch gleichzeitig mit Menschen geredet, also Menschen, die nicht repräsentativ für eine ganze Partei stehen, deren Aussagen man nicht instrumentalisieren möchte, sondern die ihre eigenen Meinungen, Wertvorstellungen und Erfahrung haben. Trotzdem fangen wir jetzt an, einfach mal mit Eva-Maria Kröger hier von den Linken. Sie sagt:
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, also rechte Politik drückt aus meiner Sicht immer ein bestimmtes Welt- und Menschenbild aus. Das heißt, Recht macht vor allem immer Unterschiede mit Blick auf Wertigkeiten. Das heißt, die eigene Gesellschaft wird stets über andere gestellt und damit werden andere Mitglieder der Gesellschaft abgewertet. Das heißt, die Menschen sind nicht gleichwertig für rechte Politik, erst recht nicht für Rechtsextreme. Und damit werden Menschen auseinanderdividiert und das Anderssein wird auch stets zum Problem stilisiert.
Ja, dass das keine leichte Frage ist, das hat mir am Anfang übrigens mehr oder weniger jeder, den ich gefragt habe, gesagt. Frau Kröger jedenfalls legt in ihrem Statement den Fokus auf die Wertvorstellung von Rechten. Einen etwas anderen Ansatz machte da Jan Müller, er ist Politikwissenschaftler an der Uni Rostock.
Ja, rechts im politischen Bereich ist eigentlich schon sehr, sehr alt, dass wir diese Zustimmung haben. Das kommt eigentlich aus der französischen Nationalversammlung und bezog sich auf den Sitzplatz einzelner Abgeordneten. Heute ist es natürlich sehr umstritten, was rechts ist. Und am ehesten nachvollziehbar ist das bei der Wirtschaftspolitik. Wenn wir dort von rechter Wirtschaftspolitik sprechen, geht es um so Punkte wie den freien Markt, weniger staatliche Regulierung, geringe Besteuerung und Individualisierung. Währenddessen linke Wirtschaftspolitik so etwas wäre wie kollektivistische Lösungen, also staatlicher Einfluss, staatliche Lenkung.
Auch das war erstmal ein spannendes Beispiel, die rechte Wirtschaftspolitik. Für alle, die jetzt neu dazuschalten, hier ist das Politradar, hier ist Finja. Wir beschäftigen uns gerade mit Statements zu der Frage, was ist heutzutage eigentlich rechts und hören uns jetzt auch das nächste direkt an. Und zwar mit einem ähnlichen Anfang, aber ein bisschen anschaulicher, beschreibt es nämlich Günter Jess von der AfD.
Also wenn man die Frage beantworten will, dann muss man eigentlich erstmal sagen, was versteht man unter diesem Links-Rechts-Schema, in dem sich das ja praktisch bewegt. Und Sie werden ja sicher wissen, dass diese Klassifizierung 1814 im französischen Parlament mal eingeführt sein soll. Und damals ging es darum, ob die Monarchie wieder eingeführt werden soll in Frankreich. Wenn man das berücksichtigt, dann muss man schon sagen, dass praktisch diese Klassifizierung aus meiner Sicht doch eine recht grobe Klassifizierung ist und eigentlich der Komplexität des politischen Lebens aus meiner Sicht heute nicht mehr gerecht wird. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass man natürlich mit solchen relativ groben, vereinfachenden Beschreibungen die Realität durchaus beschreiben kann. Dann ist jedoch die Frage zu klären, wer definiert und nach welchen Kriterien werden diese Begriffe links und rechts definiert. Das sollten auf keinen Fall Vertreter dieser Position sein, sondern dann wirklich neutrale Wissenschaftler. Die Meinungsforscherin Noelle Neumann hat dargestellt, dass praktisch die Wertvorstellungen für politisch rechts mit folgenden Stichpunkten so beschrieben werden können. Das ist einmal die Betonung der Unterschiede, Autorität, Distanz, geregelte Umgangsformen, die Verwendung des Sie, Disziplin und das Nationale. Das ist praktisch sozusagen aus Interviews herauskristallisiert worden. Und lassen wir mal diese Aufzählung dahingestellt, dann frage ich mich schon, heißt das dann, dass Linke somit gleichmacherisch, antiautoritär, distanzlos, ohne geregelte Umgangsformen, grundsätzlich das Du verwenden, undiszipliniert sind und unsere Nation missachten. Und da muss ich sagen, das halte ich für Blödsinn, zumindest zum größten Teil. Also ich halte von dieser Klassifizierung relativ wenig.
Ehrlich gesagt fand ich ja die Aussage spannend, dass er dies auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen hat. Ich finde ja eigentlich, dass auf einer so offiziellen Seite etwas nicht so Polarisierendes geschrieben werden sollte. Aber ich habe auch nochmal bei Herrn Jess nachgehakt und letztlich antwortet er mir nun doch auf die Frage, was er mit dem Begriff Recht verbindet, allerdings mit den Worten nur ungern.
Wenn ich mich darauf einlassen sollte, sozusagen in dieser groben Dualität von politisch links und rechts zu sprechen, dann kann ich Ihnen schon sagen, was ich als Grundwerte rechter Politik ansehen würde. Und das wären aus meiner Sicht Achtung der Würde des Menschen, Achtung vor der Schöpfung, sowohl Natur als auch Lebewesen natürlich, dann Stetigkeit und Nachhaltigkeit bei Lebensgestaltung und Entwicklung, da gehört auch die Generationenverpflichtung dazu, dann zum Beispiel Erhaltung bzw. Stabilisierung von Erhaltenswürdigem, zum Beispiel Familienstrukturen, Natur, Kultur, Zivilisation, Strukturen, also bewährte Strukturen. Und als letztes vielleicht die Dualität von Freiheit und Verantwortung. Das heißt also, sowohl im individuellen als auch im gesellschaftlichen Bereich, Freiheit lässt sich nur gestalten in Verbindung mit der Verantwortung für das, was man dann auch im Leben zu erfüllen hat. Da gehört auch in gewisser Weise eine Pflichterfüllung dazu.
So, und an dieser Stelle möchte ich dann nochmal darauf verweisen, dass alle Antworten auf persönlichen Meinungen beruhen. Das heißt natürlich, dass sich über diese Ansicht streiten lässt, aber zum Glück unterliegen sie nun mal der Meinungsfreiheit. Genauso ist das auch der Fall bei unserem nächsten Statement, diesmal von Heinrich Prophet, ein Mitglied der CDU. Seine Ansicht von rechts beruht ebenfalls auf persönlichen Erfahrungen und er findet viele positive Worte.
Ich halte von dieser Kategorisierung grundsätzlich nicht so sehr viel. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, die Leute rechts im Parlament, die eher bürgerliche Ideen oder nationale Ideen haben und sitzen die links im Parlament, die eher die liberalen oder die utilitaristischen Ideen haben? Ich kann mich damit gar nicht so gut identifizieren. Für mich ist also rechtsradikal, darüber brauchen wir nicht reden, was rechtsradikal ist. Für Abschottung eintreten, gegen andere Menschen sind, gegen andere Religionen, gegen andere Kulturen sind, das spielt für mich da keine Rolle. Wenn ich jetzt aber auf das, wo Sie darauf zielen, wenn ich mich darauf jetzt auch einlasse und sage, was ist eher rechts im Sinne von politisch-demokratisch determiniert oder politisch-demokratisch respektiert, dann würde ich eher sagen, dass Recht im weitaus größeren Sinne werteorientierte bürgerliche Aspekte der Staatsführung, der Demokratie, des Demokratielebens sind, ohne jetzt den negativen Touch damit reinzunehmen. Ja, also rechts der Mitte, sage ich mal, oder Mitte rechts, würde ich eher interpretieren als Leute, die nicht aus der Geschichte heraustreten, sondern in der Geschichte bleiben, die werteorientiert sind. Das soll jetzt nicht nur plakativ sein, sondern ich sage jetzt auch Beispiele, die Familie als extrem wertvoll einschätzen, die eigene Kultur nicht als über anderen Kulturen stehen, akzeptieren, sondern sie lieben und aus der Liebe zur eigenen Kultur heraus sozusagen auch andere empfangen und respektieren können. Im positiven Sinne patriotisch würde ich dazu zählen, also das eigene Lieben und das andere Achten auf jeden Fall. Und ich würde dazu zählen, auch im Bewusstsein, um seine Geschichte zu existieren, im Bewusstsein auf seine Ahnen zu existieren, vielleicht auch ein religiöser Aspekt im Hinblick auf die Wertung unserer moralischen oder ethischen Vorstellungen, die ja sehr stark auf christlichen, jüdischen, abendländischen Aspekten beruhen, Aspekte der Aufklärung würde ich damit reinzählen, Sachen prüfen zum Beispiel, die man versucht zu ändern bzw. abzuschaffen, also da eher ein wohlwollendes Prüfen von Traditionen oder von Etabliertem vorzunehmen, ohne jetzt alles ändern zu wollen oder ändern zu müssen, was vielleicht gut funktioniert, was auch andere, die vielleicht auch von außen auf uns raufschauen, als positiv ansehen. Und so würde ich jetzt, sage ich mal, eher einen positiven Aspekt von rechts bezeichnen. Und wie gesagt, ich halte mich da sehr in der Perspektive raus. Ich möchte mich eigentlich gar nicht in das Links-Rechts-Schema einordnen lassen, weil das in meinem Alltag, aus meinem ärztlichen Alltag insbesondere, keine große Rolle spielt, weil da geht es primär erstmal um den Menschen mit allen seinen Facetten. Und jeder löst Sachen auch anders und ein vermeintlich rechter Mensch löst dann sein soziales Problem ganz links. Ein sehr linker Mensch wie zum Beispiel Boris Palmer, den ich sehr schätze als grüner Bürgermeister von Tübingen, einen unglaublich realistischen Sinn auf Blick auf verschiedene Sachen, auch der Migrationsproblematik oder der Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen. Und das ist also, wie gesagt, ich würde eher mich pragmatisch orientieren und das Links-Rechts-Dogma in diesem Klassenkämpfer-Sinne nicht mehr so gerne bemühen. Aber wenn Sie mich direkt fragen, was ich unter positiv rechts verstehe, nicht rechtsradikal, würde ich mich total von auch so distanzieren, sondern positiv rechts im bürgerlichen, werteorientierten Sinne, im erhaltenden und trotzdem erneuernden Sinne, dann sind das so vielleicht ein paar wichtige Punkte gewesen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit helfen.
Ja, ich würde sagen, damit konnte er mir natürlich helfen. Ich versuche einfach in dieser Sendung mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und vielleicht ein umfassenderes Bild zu vermitteln, als man es aktuell hat. Rechts, das ist irgendwie ja mitten in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl, aber trotzdem noch ein Tabuthema, weil wer heutzutage sagt, dass er zum Beispiel stolz auf seine Heimat ist oder auch mit der aktuellen Flüchtlingspolitik nicht so ganz einverstanden ist, der wird oftmals von vielen gleich abgestempelt. Kann man sowas heutzutage eigentlich nicht mehr sagen? Heißt das auch immer gleich, dass man rechts und damit vielleicht sogar menschenfeindlich ist? Die Menschen, die wir da eben gehört haben, die sind ganz unterschiedlicher Meinung und auch ich finde, man sollte versuchen, ein bisschen aus diesen Schubladendenken herauszukommen. Schließlich sprechen wir immer alle davon, dass diese Gesellschaft so bunt ist und dass wir alle vielfältig sind und dass man nichts über einen Kamm scheren sollte und aber irgendwie handelt man nicht danach, zumindest wenn es um dieses Links-Rechts geht. Dementsprechend ein bisschen aus dem Schubladendenken rauskommen und vielleicht auch einfach den gesunden Menschenverstand einsetzen, um sich mal ein Gesamtbild zu schaffen und nicht irgendwem wegen Einzelaussagen so abzustempeln. Das beziehe ich jetzt auch wirklich nur auf rechts und wenn es um Rechtsextremismus geht, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber darum kümmern wir uns nach dem nächsten Song. Jetzt gibt's für euch Revan Laney mit Free Room. Viel Spaß!
Das ist Loro.
So, das war Revan Laney mit Free Room. Jetzt haben wir uns gerade nochmal gefragt, was ist eigentlich Rechtsextremismus? Da mache ich es mir jetzt mal relativ einfach und lese euch einfach eine Definition vor. Im Rechtsextremismus herrscht die Auffassung vor, die Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Nation oder Rasse entscheide über den Wert eines Menschen. Eine auf diesen Kriterien fußende Volksgemeinschaft als Gegenentwurf zur bestehenden pluralistischen Gesellschaftsordnung würde zentrale Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung missachten. Rechtsextremistische Agitation ist geprägt von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Antisemitismus und von Geschichtsrevisionismus sowie einer grundsätzlichen Demokratiefeindschaft. Ich glaube, das kommt vielen von uns bekannt vor. Wo jetzt die Grenzen zwischen rechts sein oder sich politisch rechts verhalten und rechtsextrem sein ist, ich glaube, das ist immer noch eine Sache, die jeder für sich selber irgendwie anders definiert. Aber es ist schon mal gut, eben auch so eine grundsätzliche Definition vor sich zu haben. So, jetzt geht's ja erstmal weiter. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview geführt mit einem Autoren, der heißt Per Leo, der zusammen mit zwei Freunden das Buch Mit rechten Reden geschrieben hat. Wie der Name schon sagt, geht es da um das Reden bzw. um die Sprache mit und von Rechten. Dazu ist ein langes Interview mit ihm entstanden und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Dann zur ersten Frage. Wie sind Sie denn bzw. Sie mit Ihren Kollegen damals auf die Idee des Buches gekommen bzw. war das eine Idee oder war das einfach was sich entwickelt hat?
Beides. Also zum einen sind beides Freunde von mir. Der Maximilian Steinbeiß ist ein Verfassungsjurist, Betreiber des Verfassungsblogs, Daniel Pascal Zorn, Philosoph, Argumentationslogiker. Ich habe mit beiden gemerkt, wir haben ein gemeinsames Interesse daran, an diesem Erstarken der neuen Rechten, Rechtspopulismus. Wir haben die Wahl in Amerika sehr genau beobachtet und haben aber eigentlich immer nur so drüber geplaudert oder im Internet diskutiert mit Rechten, aber auch mit Nichtrechten, aber das war so eine Praxis. Und der Steinbeiß, der hatte eigentlich die Idee und diesen schönen Titel auch mit Rechten reden, natürlich auch als Jurist immer doppeldeutig, nicht? Also die mit den politisch Rechten, aber eben auch mit Berufung auf das Recht. Und ich fand immer, ja, super Titel und so, und er meinte, da müssen wir was machen, aber das ist halt so Geplauder gewesen. Und dann war tatsächlich der Auslöser, das kann man ziemlich direkt sagen, war dann die Wahl Trumps. Danach war alles ein bisschen anders als vorher.
Okay. Und wie sind Sie überhaupt an die Rechten, in Anführungszeichen, sage ich mal, rangekommen, beziehungsweise zu welchem Anlass und warum haben Sie mit denen geredet?
Naja, also erstmal, man darf das nicht verwechseln, dieses Buch, mit einem Bericht, mit einer Reportage. Oder es ist nicht so, dass wir ganz, wie es klassischerweise wäre, erst recherchiert man, dann schreibt man. Es ist nicht so, dass wir in dem Sinne Rechte aufgesucht haben, das Gespräch gesucht haben. Das haben wir nicht getan. In dem Sinne auch mit Rechten reden, haben wir sehr weit gefasst. Wir haben gesagt, das findet permanent statt. Das meint aber nicht nur das Gespräch zwischen mir und dir, sondern das meint auch das öffentliche Gespräch. Und erstmal geht es um die Grundeinsicht, dass das, was Rechte machen, also wenn sie diskutieren, wenn sie auf Facebook diskutieren, wenn sie in Parlamenten diskutieren, wenn sie provokant Äußerungen in der Öffentlichkeit loslassen, dass sie das immer mit Blick auf ein Publikum, also auf eine Reaktion machen. Und in unserem Verständnis ist schon darauf zu reagieren und dann wiederum eine Gegenreaktion zu ermöglichen. Also ein das ist eine dialogische Struktur. Und die bestimmt also das kleine Streitgespräch am Kaffeetisch oder auf Facebook genauso wie die große öffentliche Diskussion unter Unbekannten. So, und das lässt sich beobachten. Das lässt sich sowohl, wie gesagt, in öffentlichen Diskussionen, aber natürlich auch in Diskussionen, die wir persönlich mit Rechten geführt haben. Also zum Beispiel hat der Zorn sehr viel sich auseinandergesetzt mit diesen rechten Denkfiguren und Argumentationsmustern auf Facebook. Der Max Steinbast ist, wie gesagt, der Betreiber des Verfassungsblogs, also eines wirklich weltweit berühmten Blogs, in dem Verfassungsfragen, Fragen des öffentlichen Rechts diskutiert werden, der eine sehr, sehr gute Kommentarplattform unten auch hat. Und da traten plötzlich vermehrt Positionen, sehr wohl artikuliert, juristisch begründet, von rechts auf. Und so kamen wir also von sehr unterschiedlichen Materialien, die wir unter dem Oberbegriff des Redens zusammengefasst haben, auf die Idee, das Buch zu schreiben, um dann sozusagen auch wieder in ganz unterschiedlichen Kontexten Handhabe den Leuten zu geben, wie man mit diesen Argumentationsmustern umgehen kann.
Gab es da denn auch das persönliche Gespräch oder basierte das hauptsächlich so in Online-Foren?
Das persönliche Gespräch, also mit Rechten im engeren Sinne, also solchen, die sich tatsächlich auch so nennen, Rechtsintellektuelle, rechte Politiker, das hat es tatsächlich erst danach gegeben. Das war aber auch so ein bisschen so geplant, dass wir sagen, wir beschreiben ein Muster, das man beobachten kann, und wenn ihr euch davon herausgefordert fühlt, dann kommt zu uns. Also, und das findet auf unterschiedlichen Ebenen seitdem auch statt.
Und wenn Sie mit den Rechten geredet haben oder diskutiert haben, war das denn mit dem Anlass, sie zu verstehen oder sie von ihren Ansichten abzubringen, oder welchen Anlass haben Sie da verfolgt?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Vorstellung, man könnte einen überzeugten Rechtsintellektuellen sozusagen von seiner Meinung abbringen, die ist reichlich naiv. Und wir haben auch niemals in diesem Sinne an die sogenannte Kraft des besseren Arguments geglaubt. Also es hat zwei, ich würde mal sagen, es hat sehr viele Funktionen, aber zwei möchte ich herausheben. Das eine ist, dass allein dadurch, dass man miteinander redet, das hat immer zivilisierende Wirkung. Ja, also man kann aber auch auf sehr unterschiedliche Weise miteinander reden. Das hat vervielfältigende Wirkung. Also Sie können jemandem widersprechen, der muss nicht überzeugt sein, aber allein, dass Sie es auf ruhige Weise tun, ist etwas anderes, als wenn der eine sagt, ich habe Recht, und der andere sagt zurück einfach, ich habe Recht. Allein, dass man argumentativ sich unterhält, hat zivilisierende Wirkung. Man kann aber auch gleichzeitig, wenn man merkt, der instrumentalisiert einen nur oder der versucht, in einer kurzen Leine zu führen, dann kann man ihn auch mal wieder ab und zu ein bisschen verspotten. Man kann ein bisschen Ironie zwischenschieben, man kann Humor und Strenge mischen, man kann also unterschiedliche Tonlagen mischen, damit vervielfältigt man. Auch das ist etwas Deeskalierendes. Und dann ganz, ganz wichtig, überzeugen oder mobilisieren wollen wir eigentlich Dritte. Also das ist ganz wichtig, ist all diese Diskussionen, sei es an der Kaffeetafel, sei es in der Kantine, sei es in Parlamenten, sei es in der Öffentlichkeit, findet vor Publikum statt. Ja? So, und wir haben ja keine Republik, sondern wir haben eine sehr, sehr volatile, bewegliche, unentschiedene Mitte. Und je stärker Sie es schaffen, und das ist das rechte Spiel, je stärker Sie es schaffen, Entscheidungssituationen, Entweder-Oder-Situationen, Freund-Feind-Situationen zu erzeugen, in denen jemand, der vielleicht gar keine feste Meinung hat, der so ein bisschen so denkt, sich entscheiden muss oder sich genötigt fühlt, sich zu entscheiden, eher zu dem oder eher zu dem, da holen die Rechten sozusagen ihre Anhänger. Das sind gar nicht alles überzeugte Rechtsextreme oder so, sondern sie schaffen es sehr geschickt, in der Mitte über Themen Situationen zu schaffen, in denen man sagt, ich bin eigentlich kein Rechter und schon gar kein Nazi, aber da hat er eher Recht als der andere. Und in dem Moment, wenn sie da sozusagen auf eine Provokation, auf eine starke Polarisierung, auf eine Spaltung von rechts differenziert, ruhig, vielstimmig, ein bisschen spöttisch, ein bisschen scharf reagieren, und damit werben sie sozusagen für die nicht rechte Seite. Das heißt, die Figur, die wir überzeugen wollen, ist die des Dritten, des Publikums, nicht der Rechte selbst.
Okay. Und jetzt auch im Rückblick, sage ich mal, auf Ihre Arbeit im Buch, wer oder was genau ist für Sie jetzt rechts?
Ja, wir haben ja eine funktionale Definition gegeben. Also wir haben nicht gesagt, wer das und das denkt, das ist ein Rechter, sondern wir haben bewusst, unser Begriff ist das rechte Sprachspiel. Das heißt, wir haben eine bestimmte Redeweise, eine bestimmte Art, Inhalte zu artikulieren, um diese Freund-Feind-Situation zu erzeugen. Und die sich natürlich bestimmter Inhalte, sagen wir mal, die eher recht sind, also sagen wir mal Betonung von Gemeinschaft, von dem eigenen, vor allen Dingen diese Grundbehauptung, das sogenannte eigene sei bedroht. Ja, das ist sozusagen, das ist die rechte, inhaltlich die rechte Kernfigur. Sie wird dadurch problematisch sozusagen, dass sie am Anfang eines Eskalationsspiels sozusagen steht. Sie wird behauptet, und dann geht dieses rechte Sprachspiel los mit Behauptung, Gegenbehauptung, argumentativer Entwindung und eigentlich immer mit diesem Ziel, eine eigene Behauptung stark zu setzen, ein Nein zu setzen und eigentlich nur noch Ja oder Nein, entweder oder zu kennen. Und das, diesen Mobilisierungsmechanismus, dieses Spiel, so einmal eine aggressive, harte, verstörende Behauptung, eine Setzung zu machen und wenn die dann gekontert wird, dann in die Opferpose zu gehen. Ja, also genau diese Mischung, das ist ein Verhalten, ein Sprachmuster, das man auf der Rechten häufig beobachten kann. Und wir sagen, man kann und soll unterschiedlicher Meinung sein, man soll auch streiten, das ist wichtig. Der Streit ist in der Republik bei uns in letzter Zeit eher zu kurz gekommen. Was nicht geht, ist den Streit zu instrumentalisieren und zum Mittel zum Zweck zu machen einer Mobilisierung, die am Ende gar nicht auf Lösungen oder auf Antworten oder auch auf produktiven Dissens hinaus will, sondern eigentlich auf Macht.
Wo Sie jetzt gerade von Streit reden, gab es denn in den Diskussionen bzw. in den Gesprächen, die Sie letztlich geführt haben, eher wirklich produktive Diskussionen oder ist es eher auf Pöbelei und Streit hinausgelaufen?
Produktive Diskussionen gab es sehr, sehr wenig. Das muss man sagen, was für uns dann bedeutet, sich eigentlich das Muster, das wir beschrieben haben, bestätigt haben. Produktiv, würde ich sagen, war viel, viel mehr und so war unser Buch auch von Anfang an gemeint. Das darf man nicht vergessen. Es wendet sich an zwei Richtungen, also an die Rechten wie an die Nichtrechten. Also alle, die noch nicht Teil dieses Spiels sind, sind letztlich nicht Rechte. Viele davon sind unentschieden. Und andere sind aber überzeugte Linke zum Beispiel, die meinen, es ist offensichtlich, welche Aggressivität, welche Spaltungsenergie von rechts kommt. Die aber meinen, sozusagen die stärkste Waffe dagegen wäre wiederum ein klares Nein. Und mit denen haben wir teilweise sehr produktive Auseinandersetzungen geführt. Die optimistische Hoffnung ist nicht, dass sich das bessere Argument durchsetzt, sondern die optimistische Hoffnung ist, dass wir insgesamt als Gesamtgesellschaft klüger mit den Rechten umgehen. Und da, in der Mehrheit der Gesellschaft, da sind sehr, sehr produktive Diskussionen initiiert worden durch unser Buch.
Okay, nochmal im Nachklang auf das Buch. Unterscheiden sich Online-Diskussionen zu der Face-to-Face-Variante in der Argumentationsweise oder wie auch immer der Rechten?
Nicht nur der Rechten. Ich glaube, das kann man auf allen Seiten beobachten. Irgendjemand hat mal gesagt, die Online-Kommunikation verbindet das Schlechteste der mündlichen mit dem Schlechtesten der schriftlichen Kommunikation. Also die Spontanität des Mündlichen mit der Rigorosität der Präzision des Schriftlichen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, unabhängig vom politischen Lager beobachten kann, dass die Face-to-Face-Kommunikation tendenziell über mehr Mittel verfügt, über mehr Nuancen und deswegen immer mit sehr wenig Aufwand deeskalieren kann.
Nichtrechte haben jetzt erstmal ein relativ genaues Bild davon, wie man sich Rechte, sage ich mal, vorstellt, beziehungsweise auch in Sachen Gedankengut und so weiter. Wie sehen denn das Rechte, ich sage mal, vom gegenseitigen Lager? Wie nehmen die Nichtrechten wahr?
Also in dem Moment, wo wir ein Buch mit rechten Reden geschrieben haben, hat gleichzeitig der Antaios Verlag, ein neurechter Verlag, ein Buch mit dem Titel Mit linken Leben hervorgebracht. Und da kann man das ganz gut beobachten, während wir eine asymmetrische Unterscheidung machen zwischen Rechten und Nichtrechten. Also das Nichtrechte bleibt ganz bewusst unbestimmt. Sagen, da kann alles sein, vom Betonkonservativen bis zum Linksextremen ist alles nicht rechts. Das lässt sich nicht unter einen Begriff bringen, aber damit etablieren wir eine Pluralität. Und genau darum geht es uns eigentlich. Mit linken Leben macht genau das. Es gibt eigentlich sozusagen, es gibt diesen Satz sogar da drin, right is right and left is wrong. Es gibt aber sozusagen, also wir sagen tertium datur, also das Dritte ist gegeben. Bei denen gibt es nur rechts oder links. Und es wird eigentlich alles, was nicht rechts ist, wird unter der Deformierungsformel des Linken sozusagen zusammengezogen. Es gibt nur entweder oder, es gibt nur rechts oder links. Und das ist etwas, was sich dann wiederum auf der Linken in einem antifaschistischen Diskurs zum Beispiel spiegelt. Das ist das Dritte, eigentlich die Pluralität, das, was eine liberale, zivile, rechtsstaatliche Gesellschaft ausmacht, das gibt es nicht. Aber darin spiegelt sich auch eine extreme Variante der Rechten und der Linken, dass das Gegenüber eigentlich immer nur mit dem Kampfbegriff belegt werden kann.
Okay, und inwieweit würden Sie das Rechte sozusagen oder Rechts heutzutage als salonfähig bezeichnen? Kommen solche Ansichten auch aus der Mitte der Gesellschaft oder begrenzt sich das eher auf das rechte Lager sozusagen?
Nein, das ist ja genau das Problem, dass wir, also es gibt sehr unterschiedliche, die Faschismus-Theorie oder Theorien sind so alt wie der Faschismus selbst und es ist immer ein auslegungsbedürftiges Phänomen gewesen, weil es eigentlich so richtig in keine Theorie reinpasst. Aber eine sehr bedenkenswerte Theorie, die einen Aspekt benennt, nennt Faschismus Extremismus der Mitte. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran. Das heißt, wir haben es eben hier letztlich mit einer Radikalisierung von Ansichten zu tun, die gar nicht erst salonfähig gemacht werden müssen, die immer schon da sind. Und ich würde auch immer sagen, nicht die Ansichten selbst sind das Problem, sondern die Radikalität, die Unbedingtheit, die Rigorosität, mit der sie vertreten werden. Und natürlich sind in dem Maße, wie diese Bewegung Auftrieb gewonnen haben, bestimmte Sachen salonfähiger geworden, sagbarer geworden. Nur würde ich darin noch nicht per se ein Problem sehen. Ich würde sagen, grundsätzlich alles sollte sagbar sein. Das heißt aber eben noch nicht, dass man es deswegen unwidersprochen lassen muss. Das ist ja auch ein Missverständnis, das oft von rechts dann kommt, dass sie sozusagen die Meinungsfreiheit verwechseln mit dem Recht auf Zustimmung. Also ich würde immer sagen, ihr könnt sagen, was ihr wollt, dann müsst ihr aber auch mit Widerspruch leben können. Das würde sozusagen eine öffentliche Diskussion voranbringen. So, und wenn sozusagen die eine Seite immer nur ist so sagt und die andere platt gesagt daraufhin immer sagt, du Sünder, du Faschist, dann verstärkt sich das wechselseitig. Und damit sind sie dann als Dritter, als Zuschauer, sind sie sich dann in der Malaise, sich entscheiden zu müssen, fühle ich so wie der Rechte oder denke ich so wie der Linke?
Gut, dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage. Hat sich Ihr Blickwinkel auf Rechte und deren Ansichten jetzt so nach der Arbeit am Buch verändert? Beziehungsweise gab es irgendeinen prägenden Moment, der Ihnen auch in Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, ich bin ein bisschen skeptischer. Ich würde nicht von frustriert sprechen, aber ein bisschen skeptischer, was die Kraft unseres Ansatzes betrifft. Damit meine ich nicht, nochmal, nicht die Kraft des besseren Arguments. Daran haben wir in dem Sinne nie geglaubt, das war nicht die Absicht. Aber was mich schon ein bisschen deprimiert sind, ist die Hartnäckigkeit, mit der differenzierte Standpunkte, die für Pluralisierung, für Differenzierung, für Deeskalation, für Vielstimmigkeit eintreten, wie schnell die in den Mühlen der öffentlichen Diskussion, insbesondere auch des Internets, in Entweder-Oder, in einfache, binär kodierte, schematische Muster zurückgebrochen werden. Also ich glaube, was die Kraft differenzierten, pluralen Argumentierens und pluralen Sprechweisen angeht, sich zu vervielfältigen, da bin ich würde sagen, nicht frustriert, aber ein bisschen enttäuscht.
Okay, gut, dann bedanke ich mich.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für dich.
Ja, das war ich im Interview mit Per Leo, dem Mitautor des Buches Mit Rechten reden. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, machen wir mal natürlich eine kleine Ohrpause. Ihr dürft euch also jetzt entspannen mit dem Lied Nantes von Beirut.
Loro, du hast den Wahl.
So, hallo und willkommen zurück. Wir sind hier immer noch im Politradar, heute mit Finja. Hallo. Wir haben eben schon ein Interview gehört mit Per Leo, dem Autor des Buches Mit Rechten reden. Da ging es um die Sprache, Sprache, die von rechtspopulistischen Gruppierungen benutzt wird oder wie sie genutzt wird, besser gesagt. Dieses Thema hat mich nicht so ganz losgelassen. Das ist im April entstanden, das letzte Interview, und jetzt im Juni hatte Herr Leo dann glücklicherweise nochmal Zeit für mich, sodass ich auf einiges näher eingehen konnte. Also was es mit dieser Form der Sprachnutzung auf sich hat und was die Nutzer derer bezwecken, das hört ihr jetzt nochmal. Ja, Sie sprachen bei unserem letzten Interview ziemlich viel vom Sprachgebrauch von rechtspopulistischen Gruppen. Und ich meine, Sie haben teilweise diesen Sprachgebrauch auch mit dem von der NSDAP verglichen. Oder zumindest, dass sich da teilweise Sachen vergleichen ließen. War das richtig?
Nein. Also eigentlich lege ich immer eher großen Wert darauf, diesen Vergleich nicht voreilig zu ziehen, sondern erstmal die vielen Unterschiede und die Einzigartigkeit der also jeder historischen Situation zu betonen. Das heißt, eigentlich sollte man das Fachleuten überlassen und dann auch nur in Fachdiskursen oder vor allem in Fachdiskursen machen. Also ich weise das eigentlich eher zurück. Aber man kann natürlich bestimmte Parallelen zu den 30er Jahren oder zu der NSDAP auch ziehen. Also vor allem, wenn es um Wählermobilisierung geht. Also da kann man tatsächlich Parallelen zwischen der heutigen AfD und der NSDAP, insbesondere in den 20er Jahren, ziehen.
Okay, dann könnten Sie genauer darauf eingehen, was für Sprachstrukturen das sind, die sich derer sich heute rechtspopulistische Gruppen irgendwie bedienen?
Naja, ich spreche nicht von Sprache oder wir sprechen nicht von Sprachstrukturen, sondern von einem Sprachspiel. Und also ganz viel der von rechts vorgetragenen Inhalte haben vor allem die Funktion, sozusagen zu polarisieren und dann Anhängerschaft zu mobilisieren. Also Sie können das daran sehen, dass es gibt eigentlich kein besonders konsistentes Programm, sondern es werden bestimmte Themen anlassbezogen sozusagen gewählt, weil man davon ausgeht, dass sie besonders gut Befürworter und Gegner trennen lassen. Der Populismus lebt ja immer von der Behauptung, sozusagen eine schweigende Mehrheit gegen ein herrschendes System zu vertreten. Das ist natürlich eine sehr starke Behauptung. Und für diese Behauptung sind sie auf Evidenzen angewiesen. Das heißt, sie müssen permanent erzeugen. Und dem dienen eben bestimmte Themen. Und das wollen wir damit sagen, mit dem Sprachspiel, dass Themen oft sozusagen, dass es ein instrumentelles Verhältnis zu Themen gibt, und die vor allem die Funktion haben, Anhänger und Gegner sozusagen zu unterscheiden und zu polarisieren. Ja, das ist gemeint mit dem Spiel, das also eher die Form, den Umgang mit Themen betont, als die Inhalte selbst.
Okay, Sie haben eben schon von der AfD gesprochen. Gibt es auch sonst noch aktuelle Parteien, die sich solcher Sprachspiele bedienen?
Naja, wir können natürlich beobachten, dass bestimmte Muster, die von der AfD gesetzt werden, also aktuell gerade von der CSU zum Beispiel, kopiert werden. Also das wäre dann sozusagen so ein mimetischer, ein Nachahmungseffekt. Das ist nicht auf die AfD beschränkt, aber die hat natürlich einen ganz bestimmten Muster sozusagen des polarisierenden Politikstils vorgemacht. Und jetzt meinen eben manche, es gibt zwei gegensätzliche Arten, darauf einzugehen, die meiner Meinung nach beide nachteilig sind. Das eine ist sozusagen die radikale Konfrontation, die Ausgrenzung, die Stigmatisierung. Das befeuert die natürlich auch, weil die leben vom Nein der Mehrheit. Und das andere ist eben sozusagen die Anpassung, die Übernahme sozusagen dessen, was von der AfD kommt. Und damit kriegt die AfD vielleicht insgesamt, bleibt sie dann auf ihren 12, 13, 14, 15% bundesweit hängen. Aber es werden natürlich ein bestimmter Politikstil, ein konfrontativer Politikstil, polarisierender Stil und bestimmte Inhalte, also jetzt Strenge in den Asylverfahren, eine Renationalisierung der Politik, die wird damit eben mehrheitsfähig. Nicht? Und das ist beides, glaube ich, ein Nachteil.
Okay. Dann nochmal zurück zu dieser Sprachnutzung. Wenn man sich derer bewusst ist, wie jetzt beispielsweise die AfD eben Sprache nutzt, kann man diese Form auch gut erkennen?
Naja, jeder Fall ist anders, aber Sie können sich ja jedes Mal aufs Neue fragen, wie sehr bestimmte Sachen nur gesagt sind mit Hinblick auf die Reaktion der Umwelt. Und das ist ja bei der AfD relativ offensichtlich, dass sozusagen der Einsatz von Provokationen, von permanenten Grenzüberschreitungen, vom immer wieder Austarieren sozusagen der roten Linie, nicht? Das ist ja Teil des Spiels. Und man kann dann studieren, wie auf die erwartbare Empörung dann von AfD-Seite wiederum reagiert wird, indem dann sozusagen die Grenzüberschreitung relativiert wird, es wird wieder teilweise zurückgenommen, es wird mit Mehrdeutigkeiten gespielt. Und da kann man sich dann fragen, wie man klug darauf reagiert. Und das Schwierige daran ist, dass es gibt keine Grundregel, dass man sagt, jedes Mal, wenn eine Grenze überschritten wird, müssen wir hart uns empören oder sozusagen das hart zurückweisen. Das nutzt den. Gleichzeitig, wenn sie gar nichts machen, nutzt es den auch, weil dann die Grenze immer weiter verschoben wird und sie bestimmte Sachen sozusagen gegen bestimmte Sachen abstumpfen. Also es besteht die Kunst ein bisschen daran, es weder zu ignorieren, noch sozusagen so erwartbar übers Stöckchen zu springen, dass es deren Mobilisierung nutzt. Und letztlich werden sie es am besten schaffen, sozusagen denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie eigene Themen setzen, die eigenen Themen stark machen und sozusagen denen nicht die Diskursarena überlassen. Also ich würde schon sagen, dass das Maß, das der AfD und den Rechten im Moment im öffentlichen Diskurs zugebilligt wird, ist viel, viel, viel zu groß.
Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
Prima. Ja, danke gleichfalls. Alles Gute.
Soweit also per Leo zu einigen Fragen zum Sprachgebrauch von rechtspopulistischen Gruppierungen. Mann, wir haben ja heute mal einen großen Wortanteil in dieser Stunde, deswegen geht's hier jetzt natürlich auch weiter mit einem Lied. Entspannt die Öhrchen bei Sean Koch mit Flow.
Lodo. Mit der Hand im Netz.
Das war gerade Sean Koch mit Flow. Jetzt geht's hier weiter im Politradar. Zuletzt möchte ich über eine Situation aus meinem Leben reden, anlässlich derer ich mir ebenfalls eine Frage gestellt habe. Wie kann man denn eigentlich mit rechten Pöbeleien und Anfeindungen, die man in der Öffentlichkeit mitbekommt, gar nicht unbedingt zu einem selber, aber die man einfach mitbekommt, umgehen? Ich habe dazu mit Thomas Krieger vom Verein Soziale Bildung geredet und das werdet ihr jetzt auch mal hören. Es ist eine Situation, die täglich vorkommt und das nicht nur auf den Straßen Rostocks, sondern überall. Irgendjemand pöbelt jemand anderen an, beschimpft ihn wegen des Aussehens, der politischen Einstellung, des Glaubens. Faschistische und rassistische Angriffe verbaler oder sogar physischer Art. Und ich stehe dabei, bekomme das Ganze mit. Und nun? Wie kann ich reagieren? Was sollte ich machen?
Handeln kann man auf verschiedene Art und Weise. Grundlegend sollte man sich, glaube ich, nicht selbst in Gefahr begeben. Was funktioniert, was wir den Leuten auch sagen, Leute bewusst anzusprechen, sie zu siezen, also gleich eine Distanz herzustellen und eine laut und deutlich etwas dagegen zu sagen und als erstes sozusagen ne, zu sagen, ey, was machen Sie da eigentlich, hören Sie mal bitte auf. Zweiter Schritt wäre umstehende Leute, wenn uns das vielleicht im Einkaufszentrum oder was da wo passiert, wo mehrere Leute anwesend sind, sich Hilfe holen, das heißt bewusst Leute ansprechen, die nicht nur Hilfe, Hilfe schreien, sondern vielleicht wirklich direkt Augenkontakt suchen zu Leuten, die es auch gesehen haben. Dritte Möglichkeit ist, wenn es wirklich ganz böse ist, natürlich kann man immer noch die Polizei rufen. Was auch gut klappt in großen Menschenmengen, ist Feuer zu schreien.
Meint Thomas Krieger, der das Projekt We Come Together vom Verein Soziale Bildung leitet und im Zuge dessen demokratiestärkende Bildungsarbeit in strukturschwachen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns anbietet. Zu so einer Situation gehören allerdings immer mindestens zwei Leute, der Pöbler und der, der angefeindet wird. Und auch auf den sollte man eingehen, so Thomas.
Was für die Betroffenen natürlich total gut ist, wenn man denen versucht, das Gefühl zu geben, dass man bei ihnen ist. Den Leuten mittels Augenkontakt vielleicht zu ihnen stellen, Hand auf die Schulter legen, den Betroffenen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind.
Klingt ja erstmal gar nicht so schwer, aktiv zu werden. Dennoch haben viele Leute da ihre Probleme, denn...
Ich glaube, niemand möchte auf der Straße in sowas hineingezogen werden. Deswegen ne, sind viele Leute, glaube ich, bequem, auch wenn sie es eigentlich doof finden, was da passiert und reagieren deswegen nicht. Aber wenn sie direkt angesprochen werden ne, mit einem, ey, haben Sie das eigentlich auch gesehen? Können Sie mir mal helfen? Das ist vielleicht auch eine kleine Überrumpelungstaktik, aber das hilft.
Aber was ist, wenn da gerade keine Person ist, die ich ansprechen kann? Auch dann muss ich mir zu helfen wissen, oder? Ob es sinnvoll ist, zu diskutieren, hängt laut Thomas sehr vom Kontext ab.
Es gibt so eine Drei-Schritt-Methode, ne, wo man dann irgendwie erst halt jemand sagt, ja, die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Und dann kann man sagen, ja, ja okay, ich nehme wahr, dass du das sagst. Ich glaube, du sagst es aus dem und dem Grund. Aber eigentlich gibt es die und die Zahlen, die genau das Gegenteil beweisen. Also glaube ich eher, dass du die Leute irgendwie eher lieber klein machen willst, um dich besser zu fühlen.
Aber trotzdem sollte man sich da nichts vormachen.
Man kann in solchen Momenten auf jeden Fall argumentativ was dagegen setzen und sollte das auch tun. Ich persönlich habe immer das Gefühl, man macht das in erster Linie für sich. Ich glaube nicht, dass es inhaltlich bei den Leuten sofort was verändert.
Letztlich ist es also erstmal wichtig, Stimme zu zeigen und klarzumachen, es gibt Leute, die gegen Fremdenfeindlichkeit sind und bereit sind, da auch etwas zu tun. Das hilft auch dem Opfer. Grundsätzlich sollte man sich aber nie selbst in Gefahr bringen. Lieber Unterstützung holen, zur Not auch durch die Polizei. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch nochmal an den Verein Lobby, den gibt es Lobby Ost und Lobby West, hinweisen. Das ist eben ein Verein, der sowohl hier in Rostock einen Sitz hat, als auch in Neubrandenburg und die sich mit den Opfern rechter Gewalt beschäftigen. Die können euch bestimmt auch einiges über dieses Thema erzählen, falls ihr euch da mal informieren möchtet. Wie gesagt, gibt es hier in Rostock und in Neubrandenburg, aber natürlich auch immer rund um die Uhr auf der Internetseite zu finden. Lobby ist L-O-B-B-I geschrieben, also nicht mit Y, sondern mit I. So, jetzt geht's aber mal wieder erstmal weiter mit Musik. Genug geredet. Ihr hört jetzt als nächstes einen besonders schönen Song. Milky Chance mit Feathery.
Unsere Telefonnummer 0381 3x die 6 577.
Das war Milky Chance mit Feathery. So, wir sind hier jetzt auch schon so gut wie am Ende unserer Sendung, dieses Politradars. Es ging heute um Rechtspopulismus, um Sprache, um Meinungen und um Art und Weisen, mit anderen Meinungen umzugehen. Zuletzt möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ich glaube, es gibt einfach kein Schwarz und Weiß, so wie es wahrscheinlich auch kein richtiges Links und Rechts gibt. Dazu ist es einfach alles viel zu divers. Und wie Herr Prophet in unserem letzten Interview so schön gesagt hat, letztlich geht es immer um den Menschen, der vor uns steht. Vielleicht habe ich euch heute ein bisschen zum Nachdenken bringen können, vielleicht auch nicht, aber so oder so möchte ich euch jetzt natürlich mit netter Musik in den Abend entlassen. Also, mein Name ist Finja, ihr habt hier das Politradar gehört und jetzt gibt's für euch den Song High or Low von Who Made Who. Bis dann!